Bitte setzt euch. Klimaexperten, Sie berichten dieser Tage, dass extreme Wetterereignisse zunehmen, schon jetzt und auch in Zukunft. Laut der Weltwetterorganisation steigt der Meeresspiegel durch Gletscherschmelzen und Meereserwärmung jährlich um etwa 3,7 Millimeter an. Der Klimawandel ist ein großes Thema, sowohl in der Gesellschaft und verstärkt nun auch in der Politik. Nur was wirklich die Ursachen sind und wie diese zu bekämpfen sind, da herrschen sehr unterschiedliche Meinungen. Doch grundsätzlich hören wir immer wieder eine Warnung. Wir müssen jetzt handeln. Zum Zögern ist keine Zeit mehr. Wir hätten schließlich keinen Planeten B. Es ist schwer, so manche Aussagen vernünftig einzuordnen. Was ist wirklich wahr und was ist gefärbt von einer Ideologie? Was ist tatsächlich nötig? Und wo besteht unsere Verantwortung? Und wo wird unnötig Panik gemacht mit fraglichem Interesse? Wie ist dieses ganze Thema der Ökologie richtig zu verstehen? Ist es so einfach oder doch komplexer? Und ja, es ist nicht so einfach, den Einschätzungen von Menschen zu vertrauen, besonders wenn sie so apokalyptische Züge haben, wenn es so schwerwiegend, so fatal, so eine Weltuntergangsstimmung herbeiführt. Nun wird uns Christen doch aber genau das vorgeworfen. Wir redeten von dem Gericht, von dem Untergang der Welt, verkündeten einen Schrecken und eine Angst. Und aus welchen Motiven tun wir das? Und die Menschen, sie beobachten das mit Skepsis. Doch es gibt einen entscheidenden Unterschied. Der Grund, warum wir vor dem Schrecken des Gerichtes Gottes warnen, ist nicht unsere Beobachtung und auch nicht unsere Bewertung. Der Grund, warum wir vor dieser Katastrophe des Gerichtes Gottes warnen, ist die deutliche und klare Offenbarung Gottes. Ja, Gott kündigt unmissverständlich in der Bibel, dem Wort Gottes an, und zwar im Alten und auch im Neuen Testament, in den Propheten, Jesus selbst in den Evangelien, die Apostel in ihren Briefen und auch ausführlich in der Offenbarung, dass Gott einen Tag bestimmt hat, an dem er alle Menschen richten wird. Und das ist der Grund, warum wir davor warnen. Das ist keine Sterndeuterei. Das ist keine Kaffeesatzleserei. Das ist keine Prognose anhand von vagen Phänomenen, die wir deuten. Es ist das Wort Gottes. Es ist das Wort Gottes, das er selbst geoffenbart hat. Und außerdem hat Gott dieses Gericht, welches er versprochen hat, welches er ankündigt, er hat es nicht nur schon vor Jahrtausenden angekündigt und warnt die ganze Welt davor, er hat auch in der Geschichte über die Jahrhunderte hinweg mehrfach die Gottlosigkeit der Menschen oder einzelner Völker eine Art vorläufiges, zeitliches, beispielhaftes Gericht angekündigt und das dann auch ausgeführt. Und all das sollen Hinweise sein auf die Glaubwürdigkeit und auch auf die Ernsthaftigkeit des letzten Gerichtes, welches er ankündigt. Mose und die Propheten, sie warnten ausdrücklich vor der politischen Niederlage und der Gefangenschaft des Volkes Israel. Und wenn sie Gott nicht gehorchen und ihn nicht verehren, wird Gott den anderen Völkern Macht geben, Israel zu besiegen. Gott kündigte es an, die Menschen lebten gottlos weiter, Gott erfüllte seine Drohung und vollzog zeitliche politische Katastrophen, wie dem Exil in Babylon. Und dann das Gleiche mit Babylon, die von den Persern erobert wurden. Oder erinnert euch an Ägypten, die die Katastrophen erlebt haben. Gott kündigt an und Gott vollzieht seine Katastrophen, sein Gericht, als einen zeitlichen Hinweis dessen, dass das, was er sagt, er auch ausführt. Das bedeutet, Gott hat seine Offenbarung, seine Gerichtsworte in der Geschichte mehrfach bestätigt. Mehrfach auch in zeitlichen, beispielhaften Gerichten angekündigt und unterstrichen. Und die erste und die größte Bestätigung, dieser größte Vorschatten des letzten Gerichtes, ist die erste weltweite Katastrophe, die Gott herbeigeführt hat. Eine weltweite Katastrophe, eine Geschichte, die auf der ganzen Welt, in fast allen Kulturen, in der einen oder anderen Form gekannt und überliefert wurde. Gott hat diese Erde schon einmal gerichtet. In einer umfassenden Weise, wie wir es uns kaum vorstellen können. Gott hat diese Erde schon einmal gerichtet und es soll uns darauf hinweisen, dass er sein Wort hält. Und wenn er von Gericht spricht, es ernst meint. Wir wollen uns heute mit 1. Mose 7 beschäftigen. Mit 1. Mose 7, den ganzen Kapitel. Und es soll uns heute ganz entscheidende und lebenswichtige Dinge lehren über den gerechten Gott. Wir lesen die Geschichte der Flut, diesem weltweiten Gerichtshandeln Gottes in 1. Mose Kapitel 7. Und der Herr sprach zu Noah: Geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn dich habe ich gerecht vor mir erfunden in dieser Generation. Von allem reinen Vieh sollst du je 7 zu dir nehmen, ein männliches und sein weibliches, und von dem Vieh, das nicht rein ist, je 2, ein Männchen und sein Weibchen. Auch von den Vögeln des Himmels je 7, ein männliches und ein weibliches, um Nachwuchs am Leben zu erhalten auf der Fläche der ganzen Erde. Denn noch 7 Tage, dann lasse ich auf der Erde regnen 40 Tage und 40 Nächte lang und lösche von der Fläche des Erdbodens alles Bestehende aus, das ich gemacht habe. Und Noah tat nach allem, was der Herr ihm geboten hatte. Und Noah war 600 Jahre alt, als die Flut kam, Wasser über die Erde. Und Noah und seine Söhne und seine Frau und die Frauen seiner Söhne gingen mit ihm vor dem Wasser der Flut in die Arche, von dem reinen Vieh und von dem Vieh, das nicht rein ist, und von den Vögeln und von allem, was auf dem Erdboden kriecht, kamen je 2 zu Noah in die Arche, ein männliches und ein weibliches, wie Gott dem Noah geboten hatte. Und es geschah nach 7 Tagen, da kam das Wasser der Flut über die Erde. Im 600. Lebensjahr Noahs, im 2. Monat, am 17. Tag des Monats, an diesem Tag, brachen alle Quellen der großen Tiefe auf und die Fenster des Himmels öffneten sich und der Regen fiel auf die Erde 40 Tage und 40 Nächte lang. An eben diesem Tag gingen Noah und Sem und Ham und Japhet, die Söhne Noahs, und die Frau Noahs und die 3 Frauen seiner Söhne mit ihm in die Arche. Sie und alle Tiere nach ihrer Art und alles Vieh nach seiner Art und alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen, nach ihrer Art, und alle Vögel nach ihrer Art, jeder Vogel, jedes Gefieders. Und sie gingen zu Noah in die Arche, je 2 und 2 von allem Fleisch, in dem Lebensodem war. Und die, die hineingingen, waren je ein männliches und ein weibliches von allem Fleisch, wie Gott ihm geboten hatte. Und der Herr schloss hinter ihm zu. Und die Flut kam 40 Tage lang über die Erde. Das Wasser wuchs und hob die Arche empor, sodass sie sich über die Erde erhob. Und das Wasser schwoll an und wuchs gewaltig auf der Erde, und die Arche fuhr auf der Fläche des Wassers. Und das Wasser schwoll sehr, sehr an auf der Erde, sodass alle hohen Berge, die unter dem ganzen Himmel sind, bedeckt wurden. 15 Ellen darüber hinaus schwoll das Wasser an, so wurden die Berge bedeckt. Da kam alles Fleisch um, das sich auf der Erde regte, alles an Vögeln, an Vieh und an den Tieren und an allen Gewimmeln, das auf der Erde wimmelte, und alle Menschen, alles starb, in dessen Nase ein Hauch von Lebensodem war, von allem, was auf dem trockenen Land lebte. So löschte er alles Bestehende aus, das auf der Fläche des Erdbodens war, vom Menschen bis zum Vieh, bis zu den kriechenden Tieren und bis zu den Vögeln des Himmels, und sie wurden von der Erde ausgelöscht. Nur Noah blieb übrig und das, was mit ihm in der Arche war. Und das Wasser schwoll an auf der Erde 150 Tage lang. Erstens, das gerechte Gericht. Unser Bibeltext, er macht unmissverständlich klar, diese weltweite Überflutung war kein kosmischer Unfall, kein zufälliges Unglück, keine ungünstige Kombination von schicksalhaften oder menschlich beeinflussten Naturphänomenen. Nein, diese Flut war ein bewusstes, aktives, gezieltes Handeln Gottes. Wie wir gelesen haben, denn noch 7 Tage, dann lasse ich auf der Erde regnen 40 Tage und 40 Nächte und lösche von der Fläche des Erdbodens alles Bestehende aus, das ich gemacht habe. Gott spricht hier. So löschte er, Gott, alles Bestehende aus, das auf der Fläche des Erdbodens war, vom Menschen bis zum Vieh. Es ist das Gerichtshandeln Gottes. In Kapitel 6, da haben wir gelesen, dass Gott genau hinsieht. Er hat ganz genau beurteilt und er kommt zu diesem schrecklichen Ergebnis. Kapitel 6, Vers 5, und der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse, den ganzen Tag. Vers 11, die Erde aber war verdorben von Gott, vor Gott. Und die Erde war erfüllt mit Gewalttat und Gott sah die Erde und siehe, sie war verdorben, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verdorben auf Erden. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens auslöschen, vom Menschen bis zum Vieh. Schlimmer als der CO2-Fußabdruck, von dem wir dieser Tage immer wieder hören, schlimmer noch als alle Berge von Plastikmüll, die nachweislich wirklich die Natur und die Meere beschmutzen, schlimmer noch als alle Emissionen, die Fahrzeuge und Fabriken in die Luft stoßen, schlimmer noch als all das sind die Absonderungen des sündigen Herzens der Menschen. Und das, was diese Erde wirklich unrein macht, vor Gott, dem Schöpfer, ist unsere Sünde. Ist unsere Sünde. Wir haben es auch in der Schriftlesung so passend gehört. Dass dadurch das Land unrein wird und das Land sie ausgespien hat. Die Sünde, die Unmoral, die Gesetzlosigkeit, das ist das. Das größte Problem der Menschheit. Verdorben, boshaft, gewalttätig, Gott verachtend, Gott verspottend. Das ist die Haltung, mit der Menschen nicht nur mit der Schöpfung umgehen, was schlimm genug ist, sondern vor allem, wie sie mit dem Schöpfer umgehen, in dessen Bild sie geschaffen sind. Die Sünde hat die ganze Erde verunreinigt, verpestet, das ist Gottes Urteil. Das, was im Herzen der Menschen drin ist, das hat diese Erde verunreinigt und verpestet. Und Gott spricht hier explizit als Schöpfer, ich lösche von der Fläche des Erdbodens alles Bestehende aus, das ich gemacht habe. Gott, der Schöpfer, er hat die Autorität zu bestimmen, was mit seiner Schöpfung geschieht. Und er hat die Autorität zu bestimmen, wie auf dieser Erde seiner Schöpfung gelebt werden darf. Und als Schöpfer in all seiner Autorität kehrt Gott in einem fürchterlichen Gericht das Schöpfungshandeln um. Es ist wie, als würde er die Schöpfungstage zurückdrehen. Es finden sich tatsächlich sehr viele Anklänge und Hinweise auf die Schöpfungserzählung wieder, die wir in den ersten Kapiteln von 1. Mose lesen. Die Tiere werden aufgezählt, jeder nach ihrer Art. Und sie kommen zu Noah, genauso wie Gott sie im Garten Eden zu Adam führte, damit er sie benennt. Noah durchreist nicht die ganze Erde, nein, auf Gottes Gebot hin kommen die Tiere zu Noah. Jedes nach seiner Art, so wie wir es lesen im Schöpfungsbericht, wie Gott jedes nach seiner Art geschaffen hat und dann zu Adam geführt hat. Gott hat absolute Macht und absolute Kontrolle über alles in seiner Schöpfung. Selbst die wilden Tiere müssen ihm alle gehorchen. Ja, und selbst die Kriechtiere, selbst die Schnecken, Spurgeon sagte mal, durch Bedrängnis kommt selbst die Schnecke in die Arche. Gott hat absolute Macht. Das Wasser breitet sich aus über alles Land. Selbst 15 Ellen, das sind etwa 7 Meter, über die höchsten Berggipfel. Am dritten Schöpfungstag, da sammelte Gott das Wasser an einem Ort, sodass das Trockene an einem anderen Ort sichtbar wurde. Er hat es getrennt, das Wasser und das Trockene. Er setzte dem Wasser eine Begrenzung, eine Grenze bis hierher und nicht weiter. Doch nun schwillt das Wasser an über alles Trockene. Die Flut kommt auch von zwei Richtungen. Zum einen öffnet Gott die Fenster des Himmels, das ist eine bildliche Beschreibung für den Regen, für das Wasser, das von oben kommt. Und es regnet 40 Tage und 40 Nächte ununterbrochen, genauso wie Gott es angekündigt hat. Und außerdem brechen auch noch aus der Tiefe die Quellen auf, 150 Tage lang. Und das ist ein deutlicher Hinweis auf die beiden Wassermengen oberhalb und unterhalb der Wölbung dieser Atmosphäre, die Gott am zweiten Schöpfungstag getrennt hatte, um Lebensraum zu schaffen. Und dann sieht es nach 150 Tagen aus wie am ersten Schöpfungstag. Wüst und leer, dunkel, von den Regenwolken verhangen und alles voll Wasser und eine Tiefe. Es ist, als wenn Gott die Schöpfungstage zurückdreht. In seiner Kraft, in seiner Schöpferkraft richtet er und kehrt alles um. Er hat die Macht, die Autorität, den Menschen das Existenzrecht zu nehmen. Nicht, weil sie keine Verantwortung gegenüber der Natur übernahmen, sondern vor allem, weil sie keine Verantwortung vor Gott, dem Schöpfer, annehmen wollten. Sie wollten die Schöpfung ohne den Schöpfer, sie wollten die Gaben ohne den Geber und sie meinten, sie könnten ihre eigene Moral aufstellen und niemand anderes könnte sie daran hindern. Sie meinten, sie könnten selber bestimmen, was gut und was schlecht ist. Und Gott, der Schöpfer, er schreitet ein und dreht den Spieß um. Gott lässt sich nicht spotten. Er erkennt die Sünde. Er schaut bis tief ins Herz. Nicht irgendwelche guten Vorsätze, nicht oberflächliche Taten, sondern die Gedanken des Herzens prüft er. Und sein Urteil in den Tagen Noahs war böse. Böse den ganzen Tag. Und hier sehen wir Gott, der Schöpfer, er ist auch der Richter. Er ist nicht nur ein Schöpfer, der weinend und trauert und ohnmächtig seiner guten Schöpfung nachtrauert. Er richtet. Er verhängt die Todesstrafe. Und das Schreckliche ist, Gottes Gericht ist gerecht. Gottes Gericht ist gerecht. So dramatisch, so tragisch, so verheerend, wie wir es auch hier lesen. Alles Fleisch kommt um. Und man denkt, was ist da vorgefallen? Wie kann das sein? Und die Bibel sagt, Gottes Gericht ist gerecht. Der Schöpfer ist gerecht. Er hat genau geprüft. Die Sünde verdient den Tod, die Abkehr von Gott und die Tatsache, dass wir uns selbst Götzen bauen, unser Vergnügen anbeten, andere Menschen verehren, ja sogar die Natur selbst wie einen Gott verehren, aber Gott selbst nicht achten und ihn nicht ehren, wie es ihm gebührt, auf sein Wort nicht hören, seine Gebote mit Füßen treten. Damit verspielt der Mensch sein Lebensrecht. Seine Lebensgrundlage. Die Grundlage unseres Lebens ist nicht der Boden, auf dem wir leben. Es ist der Gott, durch den wir leben. Wir haben nicht nur einen Planeten B, es mangelt uns auch an einen Gott B. Wir haben nur einen Planeten, aber wir haben auch nur einen einzigen Gott, vor dem und durch den wir leben allein. In den Versen 21 bis 23 wird es dreimal betont, Gott richtet. Die Verse, sie fangen alle an. Da kam alles Fleisch um, alles starb, in dessen Nase ein Hauch von Lebensodem war, wieder ein Anklang an die Schöpfung des Menschen. Und so löschte er, Gott, alles Bestehende aus und sie wurden von der Erde ausgelöscht, ausgewaschen, fortgespült. Nicht die Naturgewalten löschen den Menschen aus. Nicht ein Komet, der irgendwie zufällig auf die Erde einschlug. Nicht der Mensch selbst bringt sich um. Gott tut es. Der Schöpfer hat die ganze Natur in seiner Macht. Und er gebraucht die Naturgewalten als Instrument des Gerichts. Genauso wie er es 120 Jahre vorher angekündigt hat. Genauso wie er es 7 Tage zuvor noch einmal angekündigt hat. Genauso ist es gekommen. Genauso ist es gekommen. Ich werde auslöschen, er hat ausgelöscht. Die Flut in den Tagen Noahs ist ein Hinweis, eine Bestätigung des Gerichts, das da kommen wird. Es ist nicht nur eine dramatische Geschichte in der Vergangenheit. Es ist das, was uns heute lehren soll, das, was da kommt. Gott selbst hat einen Tag festgesetzt, die zu richten, die Lebenden und die Toten. Jesus Christus wird in Herrlichkeit und Macht erscheinen und als gerechter König richten und alle Menschen werden auferstehen, ja, auch die verstorbenen Seelen. Die Ertrunkenen, die Verschollenen, die Begrabenen, alle. Und sie werden alle auferweckt werden und vor dem Richterstuhl Jesu treten. Und da wird es ein erneutes, weltweites, verheerendes Gericht geben. Die Offenbarung nennt dramatische Szenen, wo die Menschen flehen werden, dass die Berge auf sie stürzen werden, vor der aus Angst und Furcht vor dem Zorn des Lammes, vor dem Zorn Jesu. Als Jesus seine Jünger von diesem Tag berichtet, an dem er wiederkommt, um zu richten, wisst ihr, womit er diesen Tag verglichen hat? Aber wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein, also Jesu Ankunft. Da Noah in die Arche ging und sie, die Menschen, es nicht erkannten, bis die Flut kam und alles wegraffte, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Matthäus 24. Gottes Gericht ist angekündigt. Er hat es vor Jahrtausenden offenbart und in der Zeit wieder und wieder bestätigt durch die Propheten und die Apostel und Jesus Christus selbst. Gottes Gericht ist angekündigt und es ist gewaltig. Der Schöpfer selbst hat die Macht und alle Mittel, sein Gericht auszuführen. Er, der alles geschaffen hat, er ist in der Lage, seine Schöpfung zu zerstören und rückgängig zu machen. Und Gottes Gericht ist gerecht. Gott selbst prüft und ihm entgeht nichts. Wir sind Meister darin, eine Fassade aufzubauen. Uns für gut zu erklären, weil wir auf irgendetwas verzichten, weil wir irgendwo besonders gut sind und alle Menschen sie rühmen und denken, wow, was ist das für ein gerechter Mann. Und Gott prüft das Herz und all deine Sünden sind ihm bekannt. Kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles ist bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Wir haben nur einen einzigen Gott und dieser Gott ist gerecht und sein Gericht ist gerecht. Zweitens. Die gerechte Rettung. Die Hauptbetonung unseres Predigttextes ist interessanterweise nicht das gerechte Gericht Gottes, welches die ganze Schöpfung unter Wasser setzt und alles Leben auslöscht. Die klare Betonung der Bibel liegt auf der einzigartigen Rettung. Ja, es ist eine Rettungsgeschichte. Und zwar eine Rettungsgeschichte Gottes. Noah war nicht der brillante Ingenieur und Klimaforscher, der durch seine Beobachtung die Katastrophe vorhersah und durch seine Handwerkskunst und seine Technologie dem Zornestreiben Gottes entkommen konnte. Wie so ein gerissener Verbrecher, der mit seinen schlauen Plan samt seiner Beute der Strafe entkommt. Oh nein, es ist Gottes Rettung. Das, wovon wir lesen, ist die Rettung Gottes. Es ist Gottes Plan. Es ist Gottes Rettung. Vers 1, und der Herr sprach zu Noah, geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn dich habe ich gerecht vor mir erfunden in dieser Generation. Das ist Gottes Rettung. Noah und die Seinen werden gerettet, weil Noah Gunst gefunden hat und gerecht erklärt wurde von Gott. Wir haben letzte Woche gesehen, dass Noah nicht sündlos war, noch durch seine Werke die Rettung verdient hätte, sondern er glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Doch damit die Rettung vor dem Gericht Gottes gerecht ist, muss jemand anderes diese Rettung verdienen. Noah hat diese Rettung nicht verdient. Kein Mensch zu seiner Zeit hat die Rettung verdient. Wie konnte Noah gerettet werden, wenn doch Gott gerecht ist? Wenn doch der Schöpfer des Himmels und der Erde sowohl Schöpfer als auch Richter ist und das in Gerechtigkeit. Wenn die ganze Flut ein Ausdruck der Gerechtigkeit Gottes ist, wie kann dann ein Mensch gerettet werden? Wie kann diese Rettung von Noah überhaupt geschehen? Das ist eine Frage, die wir uns stellen sollten. Noah wurde gerettet, weil Gott einen Weg für ihn bereitet hat, wie er aus Gnade, aus Barmherzigkeit dem Gericht Gottes entkommen kann, ohne dass Gott ungerecht wird. In den Nachrichten erfahren wir immer wieder von Menschen, die angeklagt werden wegen Steuerhinterziehung. Sie werden erwischt, weil sie heimlich viele Tausende oder Millionen am Finanzamt vorbeigeschleust haben. Wir haben dann irgendwelche Scheinfirmen auf Panama oder sonst wo und mit irgendwelchen aufwendigen Transfers hin und her wollen sie der rechtmäßigen Steuer entkommen. Und wer so etwas macht, der muss natürlich immer mit dieser Angst leben, wenn ich erwischt werde, wenn ich bestraft werde, dann verliere ich am Ende mehr Geld, als ich durch diesen Betrug eingespart habe. Und tatsächlich, immer wieder kommen Daten auf, immer wieder von Namen oder irgendwelche Firmen, die erwischt werden und die entsprechend eine große Strafsumme noch nachzahlen müssen. Das Finanzamt kann aber manchmal betrogen werden. Das gehört zur Realität dieser Welt, aber Gott nicht. Gott kann nicht betrogen werden. Es gibt keinen Ausweg vor dem rechtmäßigen Abgaben vor Gott. Und die rechtmäßige Abgabe für Sünder vor Gott, was ist das? Was schuldet ein Sünder dem gerechten Gott als Abgabe? Das Leben. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Du schuldest Gott dein Leben durch deine Sünde. Ein Sünder schuldet Gott sein Leben. Und es gibt kein geheimes Schlupfloch am Eintreiben dieser Schuld vorbei. Es gibt keinen Ort, in dem du dich vor Gott verstecken kannst. Es gibt keine Steueroase in der Karibik, die Sünder vor den Augen Gottes beschützt. Aber es gibt einen Weg. Und zwar einen Weg, den Gott selbst zertifiziert hat, den Gott selbst bestätigt hat, den Gott selbst für gültig und rechtmäßig erklärt hat, ja, den er selbst geschaffen hat. Es ist Jesus Christus. Das ist der Ort, an dem ein Sünder vor dem gerechten Gott, durch den gerechten Gott gerettet werden kann. Die Apostel, sie beschreiben es so, als wären die Gläubigen in Jesus hinein, als würden die Gläubigen in Jesus hineingehen, wie in die Arche. Als wäre Jesus ein Ort. In 1. Korinther 1, Vers 30, da heißt es, aus ihm, aus Gott kommt es, dass ihr Christen, in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Durch Gott sind wir in Christus, wenn wir glauben. Jesus ist der eine Ort, in dem die Todesstrafe nicht mehr gefordert wird von dem Sünder. Und warum? Weil Jesus schon gestorben ist für Sünden, für Sünder. Er ist der einzige Mensch, über den das Zorngericht Gottes schon vollkommen ergangen ist. Golgatha war nicht ein Vorschatten, war nicht ein Beispielgericht wie die Sintflut. Die Menschen, die in der Sintflut gestorben sind, sie warten noch auf das Gericht. Golgatha war vollzogenes Gericht Gottes. Er ist gestorben für Sünden. Er, der Gerechte, der keine Sünde tat, der das Gesetz Gottes vollkommen hielt, er hat schon vor der Schöpfung dieser Welt eingestimmt, sein vollkommenes Leben hinzugeben als eine Rettung für Sünder. Als er am Kreuz von Golgatha hing, wie ein von Gott Verfluchter, wie ein von Gott Verstoßener, als die Flut des Zornes Gottes über ihn einströmte, da hat er mit seinem Leben bezahlt, was Sünder vor Gott schuldig sind. Darum sagt Petrus, es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist dem Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Allein in ihm ist Heil, allein in seinem Namen. Die Rettung ist tragfähig, so wie die Arche auf dem Wasser schwimmen konnte, tragfähig war, weil Jesus der Gerechte das Holz des Kreuzes auf dem Hügel Golgatha trug und das gerechte Gericht an unserer Stadt trug. Er hat bezahlt. Er hat das Gericht auf sich genommen. Tatsächlich ist die Arche eines der kräftigsten Bilder oder Hinweise auf die Rettung vor dem Zorngericht Gottes. Der Apostel Petrus, er schreibt in 1. Petrus 3, Vers 18 bis 22, sinngemäß, dass so wie Noah und die Seinen in der Arche durch das Gericht der Wasserflut hindurch gerettet wurden, so werden auch Christen gerettet durch den Glauben an Jesus. Und zwar durch das Todesgericht Gottes hindurch. Die Taufe ist darum ein so passendes Zeichen dieser wunderbaren Botschaft, erklärt der Apostel. Die Taufe soll uns daran erinnern, an diese Rettung durch das Gericht Gottes hindurch. Das Wasser symbolisiert den Tod. Aber weil Jesus gestorben ist und weil Jesus auferstanden ist, weil er hindurchgebrochen ist und sein Tod und sein Leben uns angerechnet werden, die wir glauben, müssen wir nicht mehr sterben, sondern finden neues Leben. In Jesus sind wir geschützt vor dem Gericht Gottes, denn er ist für uns in den Tod gegangen, damit wir nicht umkommen. Noah und die Seinen, sie waren geschützt in diesem Holzkasten, in dieser Arche. Und warum waren sie so geschützt da drin? Kein Wasser konnte eindringen. Warum konnte kein Wasser eindringen? In Kapitel 6, da weist Gott den Noah an, er soll die Arche innen und außen mit Pech bestreichen, verpichen. Pech, manchmal auch als Asphalt übersetzt. Es meint hier gehärtetes Erdöl, Erdpech. Es wurde in der Antike zum Abdichten von Schiffen und Böden benutzt. Das hebräische Wort heißt Kofer, was so viel wie Anstrich oder Bedeckung bedeutet. Das gleiche Wort wird noch in einem anderen Zusammenhang verwendet. Wir hatten eine Konferenz darüber. Wenn die Priester Sünden bedecken sollten, durch ein Opfer, dann haben sie genau das gleiche Wort gebraucht. Wir nennen es Sühne. Sühne. Schuld wird bedeckt. Mit dem Opfer sollten die Sünden bestrichen werden, damit der Zorn Gottes nicht hineindringt. So wie die Pfosten angestrichen wurden zu Passa, damit der Todesengel nicht hineindringt, so ist das Blut Jesu wie das Pech der Arche, dass das Zorngericht Gottes nicht hineindringt. Sünde muss bedeckt werden. Und Jesus Christus ist wie diese Arche. Mit seinem unschuldig hingegebenen Blut hat er einen Raum geschaffen, der völlig abgedichtet ist, der völlig bedeckt ist durch seine Gerechtigkeit. Augustinus, er sagt, die Seitenverhältnisse, wir finden ja in Kapitel 6 genau die Seitenverhältnisse, die Seitenverhältnisse der Arche, dieses Holzkastens, die passen genau zu einem menschlichen Körper. Ja, also wenn man die Arche wie so einen Kasten sieht, es ist wie ein Mensch, der liegt von den Verhältnissen, von den Körpermaßen. Die Arche sah aus, seiner Meinung nach, wie ein riesiger Sarg. Gut, damals wurde nicht mit Särgen bestattet, aber das Bild ist sehr passend. Wir sind mit ihm begraben und mit ihm auferstanden. Jesu Tod schützt uns vor dem Tod. Sein Begräbnis hält uns am Leben. Sein Sarg, wie so ein Sarg, der wie ein Rettungsboot auf dem Wasser treibt, damit wir nicht ertrinken. Die Arche, sie ist ein Bild für die Rettung in Christus, für eine gerechte Rettung. Und die Arche, sie hatte eine Tür, eine einzige. Als Noah und seine Familie und die Tiere hineingegangen waren, da heißt es, Vers 16, und der Herr schloss hinter ihm zu. Es gibt einen einzigen Zugang zu dieser Rettung, eine einzige Tür. Keiner konnte später in die Arche klettern oder sich von außen dranhängen und irgendwie überleben. Nur wer durch die Tür hineinging, der wurde hindurch gerettet durch das Zorngericht Gottes. Nur wer durch diese Tür hineingegangen ist. Jesus sagt in Johannes 10, ich bin die Tür. Jesus ist der Eingang zur Rettung. Er allein. Niemand kommt versöhnt und in Frieden zu Gott statt vor Gericht. Niemand kommt in Frieden vor Gott, außer durch Jesus allein. Und wer durch den Glauben in Christus ist, der ist dort sicher. Gott schließt die Tür. Das zeigt auch, ein Christ kann niemals verloren gehen. Er kann nicht herausgerissen werden, nicht von Bord fallen. Er ist sicher und geschützt, eingeschlossen zur Rettung von Gott in Christus. Und wer an Jesus glaubt, der wird leben in Ewigkeit. Und der einzige Eingang ist Jesus. Und die einzig tragfähige Rettung ist Jesus. Bekenne deine Sünden. Bereue deine Schuld vor Gott. Und bitte ihn um Vergebung. Glaube an dieses Evangelium, diese eine gerechte, tragfähige Rettung, dass Jesu Tod und Auferstehung allen, die an ihn glauben, zugesprochen wird, zum ewigen Leben. Und lebe in und mit Jesus. Er ist das einzige Rettungsboot, das in das Himmelreich gelangt. Der einzige Weg, das Gericht Gottes zu überwinden, zu überleben. Das Leben im Glauben ist aber nicht immer leicht. Nicht immer nur fröhlich und hell. Noah und die wenigen in der Arche, sie hatten vermutlich kein komfortables Leben in diesem Holzkasten, in diesem dunklen Kasten. Die Tür ist verschlossen. Vermutlich gab es nicht ein einziges Fenster, außer eine Dachluke. Sie hatten Arbeit, die Tiere zu versorgen. Sie hatten Not und Schwierigkeiten. Es war dunkel. Wir werden schon depressiv, wenn es nur ein paar Tage schlechtes Wetter haben und wir keine Sonne sehen. Wie mag es denen ergangen sein? Auf engstem Raum zusammengefercht. Das ist schlimmer als eine WG. Ein Jahr lang in der Arche, das war schwer. Es bedeutete Entbehrung. Es bedeutete so manches an Kummer. Und dennoch war es der glücklichste Ort auf der Welt. Es war der glücklichste Ort auf der Welt. Thomas Brooks, der Puritaner, er sagt, je tiefer die Leidensflut wurde, desto höher wurde die Arche emporgetragen. Und das ist das eine Erfahrung, die wir Christen machen. Ja, es ist manchmal dunkel. Und manchmal sehen wir eine tiefe Flut unter uns. Aber gerade in diesen Momenten, da hebt auch Gott die Arche empor. Ein anderer Kommentator, er schreibt, auch die schrecklichsten Leiden sind gemessen wie die Höhe der Sintflutswasser. Und auch die schwersten Leidenstage sind gezählt wie die Tage der Sintflut. Und das soll uns als Christen eine Ermutigung sein. Glaube an Jesus und vertraue ihm, auch in dunklen und schweren Tagen. Er allein führt zu ewigen Freude und wahrhaftigem Leben. Und auch in der Not und in Kummer ist er nahe, um denen beizustehen, die sich ihm anvertrauen. Und zuletzt noch die gerechte Predigt. Petrus schreibt in 2. Petrus 2, Vers 5, dass Noah ein Prediger der Gerechtigkeit war. Und er allein wurde mit 7 anderen bewahrt, als Gott die Flut über die Welt der Gottlosen brachte. In 1. Mose lesen wir von keiner Predigt von Noah. Und dennoch weiß Petrus, Noah predigte Gerechtigkeit. Noah, er war ein Prediger der Gerechtigkeit. Nun, bei den wenigen Menschen, die in der Arche traten, da kann man denken, Noah muss ein lausiger Prediger gewesen sein. Was hatte er denn für Frucht? 120 Jahre Predigtdienst? Und das ist alles? War Noah vielleicht gar nicht von Gott beauftragt, Menschen zur Umkehr zu rufen? War Noah vielleicht gar nicht dazu beauftragt von Gott, die Rettung anzubieten? Wollte Gott einfach alle Menschen zerstören und Noah hätte besser schweigen sollen? Könnte man noch denken, oder? Aber in 1. Petrus 3, genau dem gleichen Abschnitt, in dem er auch die Rettung der Arche durch das Wasser mit der Taufe vergleicht, da erklärt Petrus sinngemäß Folgendes. In den Tagen von Noah, da war Jesus im Geist gegenwärtig. Und Jesus predigte durch Noah zu den Menschen, die jetzt im Gefängnis der Hölle aufbewahrt werden und auf das Gericht warten. Und er predigte ihnen, aber sie waren damals ungehorsam. Es war aber die Zeit, in der Gott in Geduld und Langmut abwartete, während die Arche gebaut wurde. Noah predigte also durch den Geist Jesu Christi. Er war ein Gesandter, er war ein Befähigter, er war ein beauftragter Prediger der Gerechtigkeit. Und Noah predigte nicht allein, dass das Gericht feststeht und einfach alle umkommen werden, sondern es wird erwähnt, dass die Menschen ungehorsam waren damals. Während Gott doch Geduld bewies, während Gott Langmut hatte. Offensichtlich forderte Noah sie also auf, umzukehren von ihren Sünden. Viele jüdische und auch frühe christliche Quellen, sie stellen sich vor, sie malen sich aus, wie Noah zu den Menschen seiner Zeit predigte und wie sie ihn verspottet haben. Gott ließ Noah über 100 Jahre eine Arche bauen. Und diese Zeit war die Zeit der Geduld Gottes. Und diese Zeit der Geduld Gottes war eine Zeit des Aufrufes, umzukehren weil Gott gerecht ist. Und die einzige Form der gerechten Rettung ist der Glaube an Gott und das Vertrauen auf sein Wort. Gott hatte Langmut. Und obwohl wir wissen, dass ohne Gottes gnädiges Wirken niemand gerettet wird, hat Gott dennoch geduldig den Menschen in verständlicher Sprache hören lassen, es kommt das gerechte Gericht. Es gibt aber eine Rettung, in der jeder, der glaubt, gerettet werden kann. Kehr um und glaube an Gott. Noah war ein Prediger der Gerechtigkeit. Und das ist ein Aufruf an uns in dieser Zeit, in der Gott erneut Geduld hat. Es ist ein Aufruf an uns in dieser Zeit, in der Kraft des Geistes von dem gerechten Gericht und von der Rettung aus Gnade zu predigen und den Menschen zu verkünden. Gottes Gericht ist noch nicht gekommen. Und Petrus sagt, weil er geduldig ist, weil er langmütig ist, auch euch gegenüber. Stellt euch all die Menschen vor, denen Noah in diesem Jahrhundert begegnete. Da waren vielleicht Menschen, mit denen er arbeitete, mit denen er handelte, Menschen, mit denen er verwandt oder befreundet war. Vielleicht gab es Menschen, die haben geholfen, seine Arche zu bauen. Und er predigte ihnen allen mit Sanftmut und Geduld. Und je weiter er mit der Arche vorankam, desto eindringlicher und kräftiger warnte er vor dem Gericht. Und als Gott die Tür zusperrte und alle, die gespottet und gelacht hatten, die Noah für verrückt erklärt hatten, die Noah gehört hatten, die mit Noah gelebt hatten, die mit Noah gearbeitet hatten, alle, die sich nicht darum gekümmert haben, was er sagte, sie alle kamen um, obwohl sie doch so deutlich gewarnt wurden. Und übrigens eine gnädige Geste, nicht Noah musste die Tür zuschließen, Gott schloss sie zu. Nicht Noah musste verdammen. Gott hat gerichtet. Gott hat die Tür zugesperrt. Noah hat eingeladen. Er hat gepredigt. Aber was hatten sie für ein Privileg und blieben dennoch ungehorsam? Was hatten sie für eine Chance und waren dennoch ungehorsam? Und wisst ihr, was sie taten? Jesus sagt, in Matthäus 24, sie heirateten und sie aßen und sie tranken und sie handelten und sie pflanzten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche einging. Könnt ihr euch das vorstellen? Bis zum letzten Tag kümmerten sie sich nicht. Bis zum letzten Tag, genau dem Tag, als Noah in die Arche einging und es anfing zu regnen. Genau an dem Tag, bis zu diesem Tag, dachten sie hätten nichts zu befürchten. Dachten sie, die Welt würde einfach genauso weitergehen wie schon zuvor. Dachten sie könnten ihrem Alltag ganz normal nachgehen. Sie können heiraten, sie machten Pläne. Sie machten sich Sorgen, ob es Sonnenschein gibt für die Hochzeitsfotos. Sie kümmerten sich darum, wo sie ihre Flitterwochen verbringen können. Sie aßen und sie tranken, ärgerten sich, dass das Regenwasser das Grillfleisch durchnässt. Sie pflanzten. Die Bauern freuten sich. Oh, endlich ein bisschen Regen, das wird eine gute Ernte. Bis zu dem Tag, als Noah in die Arche einging, verbrachten sie ihr Leben ganz einfach weiter. Als wäre nichts gewesen, als würde nichts kommen. Und nun wissen wir wissen von diesen, genau von diesen Menschen, die damals die Predigt Noahs hörten, aber ungehorsam blieben. Petrus sagt, sie sind nicht nur qualvoll ertrunken in der Flut, was wir doch schon keinem Menschen wünschen. Nein, sie sind jetzt gefangen in der Hölle und warten auf das letzte Gericht, welches ihnen noch viel größere Angst bereitet als die Flut. sie warten auf das ewige Gericht. War Noah also ein vollkommen unfähiger Prediger? Wir übersehen zu leicht seine Frau, seine drei Söhne und deren Frauen. Sie wurden alle mitgerettet, aufgrund seines Zeugnisses, aufgrund seiner Predigt. Er hat sie nicht gefesselt und hineingezwungen. In Gottes Gnade durften sie der Predigt Glauben schenken. Wir finden eine ähnliche dramatische Situation später bei Lot in Sodom, wo Gott die ganze Stadt zerstören will und Lot wird gerettet, aber seine Schwiegersöhne, sie kehren sich ab. Und seine Frau, sie stirbt auf halber Strecke, weil sie sich umschaut im Unglauben. Es ist eine wunderbare Gnade, die Gott dem Noah hier gewährt, dass seine Frau und seine Kinder und die Schwiegerkinder trotz aller Widerstände und trotz aller Bosheit der Welt und trotz all dem Spott und trotz all dem, was dagegen sprach, Noahs Predigt glaubten und gerettet wurden. Was für eine Gnade! Es ist Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Es ist kostbar, wenn auch nur ein Mensch zum rettenden Glauben kommt. Und selbst wenn niemand zum Glauben kommt, so ist Gott es dennoch wert, dass seine Gerechtigkeit gepredigt wird. Inmitten einer ungehorsamen Generation, weil Gott würdig ist, verkündet zu werden. Seine Gerechtigkeit gerühmt zu werden. Und mit dieser einen Familie bevölkert Gott die ganze Erde neu. Und wisst ihr was? Du bist ein Nachkomme dieser Familie. Du bist ein Nachkomme von den Söhnen Noahs. Aber schließlich waren da auch noch viele Millionen, die haben Noah nie gehört. Auch das beachten wir manchmal nicht. Es gab viele Menschen, Tausende, vielleicht Millionen, die haben die Arche nie gesehen. Und die Flut erreichte sie dennoch. Ihnen wurde nicht gepredigt. Aber jeder kam um wegen seiner eigenen Bosheit. Jeder Mensch weiß etwas von Gut und Böse, von Sünde und Gerechtigkeit. Und auch wenn wir die Wahrheit niederdrücken, Gottes Gerechtigkeit wird offenbar. Es ist ein Zeichen der Güte und der Geduld Gottes, dass du diese Worte heute hören darfst. Verachte diesen Tag nicht. Tritt in die Arche und glaube an Jesus. Dazu helfe uns Gott. Amen.